Ja, ganz herzlichen Dank, Herr König. Einen wunderschönen guten Morgen auch von uns hier in Hannover. Schön, dass Sie sich eingewählt haben. Wir begrüßen Sie zur Telefonkonferenz, in der wir Ihnen die Ergebnisse des ersten Halbjahres der Talanx AG, der Talanx Gruppe, vorstellen wollen. Das wird wie immer unser Finanzvorstand Dr. Immo Querner übernehmen. Gleichzeitig ist sein Nachfolger hier im Raum. Sie wissen, dass Herr Dr. Wicke derzeit noch für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland im Vorstand der Talanx AG verantwortlich ab 1.9. neuer CFO wird. Er möchte heute natürlich zunächst zuhören und wird am Ende des Calls noch ein paar Worte sagen. Ja, die Unterlagen liegen Ihnen seit 7:30 Uhr vor, also Unternehmensmeldungen, Präsentationen und Quartalsberichte. Können Sie darauf zugreifen? Und nun, Herr Dr. Querner, bitteschön.
Ich bin Herr Koster. Herzlich willkommen von meiner Seite. Zunächst mal vielen Dank für Ihr Interesse. Und der Umstände halber hoffe ich, dass Ihnen allen persönlich gut geht, Sie gesund sind und munter. Für die Talanx kann ich das bestätigen. Oder sehen Sie an den Zahlen. Das bringt ja auch gleich zum Schaubild 2. Das erste Halbjahr war natürlich gewachsen, durchwachsen. Es war nicht nur durchwachsen, sondern auch durch Corona geprägt. Im Endergebnis muss man sagen, eine leichte Prämiensteigerung, aber Eigenkapitalrendite ist natürlich nach unten gegangen, 6,4%, ist aber für ein schwieriges Halbjahr gar nicht so schlecht. Es liegt zwar offensichtlich unter unserer Zielmarke von 800 Basispunkten über dem risikofreien Zins, aber ist auch im Peer-Vergleich in meinen Augen doch ganz anständiger Wert. Und man kann auf alle Fälle sagen, bis jetzt ist Corona für uns ein Earnings-Event und kein Capital-Event. Die Dimension EBIT hat die Gruppe mit der Einrechnung aller Effekte, Entlast- und Belastungseffekte, 658 Millionen Euro unter den Corona-Effekten gelitten. Und allein die Schadenbelastung betrug dann im zweiten Quartal 430 Millionen Euro. Wenn ich über Schäden spreche, spreche ich nicht kaum über gezahlte Schäden und auch kaum über konkret benannte Schäden, sondern ganz überwiegend, nämlich zu fast drei Vierteln, über IBNRs. Damit ist auch schon vollkommen klar, dass das naturgemäß eine nicht unerhebliche Unsicherheit oder Restunsicherheit mit diesen Rückstellung verbunden ist. Das provoziert die Frage, wie ist das Geschäft eigentlich sonst gelaufen, wenn man die Corona-Effekte mal ausblendet? Und zwar die entlastenden, die belastenden Effekte, auf die ich im Nachhinein noch mal etwas detaillierter eingehen werde. Da muss man sagen, dass die Corona-bereinigten Combined Ratio im ersten Halbjahr mit 97,4% doch recht anständig gewesen wäre. Und zwar ist das eine Rechnung, die unterstellt, dass wir eben nur eine insgesamt normale Naturkatastrophenbelastung gehabt hätten. Und sofort auch Schäden eingetreten sind oder eingeschritten wären, die Corona dann im Rahmen des normalen Budgets halt ersetzt hätten. Das ist an sich erstmal eine ganz erfreuliche Entwicklung und bestärkt mich da auf dem Eindruck, dass es eigentlich ganz munter geht. Wegen Coronas haben wir bereits im April unsere Guidance für das gesamte Jahr 2020 zurückgezogen. Und ja, an diesem Rückzug wird es jetzt heute auch nichts anderes geben. Dazu ist die Entwicklung viel zu unübersichtlich. Ich werde nachher im Ausblick nochmal auf die Beweggründe, die dazu geführt haben, dass wir an dieser Non-Guidance-Policy bis auf Weiteres festhalten werden, nochmal etwas genauer eingehen. Anderes wichtiges Datum ist die Entwicklung der Kennzahl. Wie Sie wissen, berichten wir immer die Zahl ohne Transitionals. Und hier haben wir dann zum ersten Halbjahr einen Wert von 191%, der zwar nochmal leicht schwächer ist als Q1, aber wenn man sich das ganze Halbjahr Zusammenschau ansieht, doch sehr, sehr robust ist. Auch robuster als die Entwicklung vieler unserer Wettbewerber. Ein anderer Beleg für die noch widerstandsfähige Gesamtaufstellung des Konzerns. Lassen Sie mich auf Seite 4 kommen. Da normale Kontenausstellung mit den wesentlichen Dingen. Da gewachsen sind wir um 6%. Das Wachstum kam im Wesentlichen aus den Wholesale-Sparten, also Wholesale jetzt im Gegensatz zum Privat- und Firmenkundengeschäft, das heißt der Unversicherung und der Industrieversicherung. Währung hat uns diesmal nicht geholfen, komme ich nachher mit den einzelnen Sparten, insbesondere bei Retail International nochmal rein. Im gesamten Halbjahr hat uns Corona schadenseitig mit 824 Millionen Euro getroffen. Darin enthalten sind 63 Millionen Belastungen aus der Lebensrückversicherung. Das erwähne ich deswegen, weil man ja häufig Corona erstmal gleichgesetzt wird mit einer Belastung gegen Schadenunfall. Das ist überwiegend richtig, aber nicht vollständig. Die Kapitalanlageerträge sind gesunken. Das hat eine Vielzahl von Gründen. Das liegt einerseits daran, dass bestimmte vorteilhafte Entwicklungen der Vorperiode, Stichwort Veräußerung oder Weiterveräußerung der Risikobeteiligung an eine andere Zinsenfondsgesellschaft, sich nicht wiederholen ließen. Das ist klar. Darüber hinaus fordert das erodierende Zinsniveau sein Tribut und wir hatten auch einige Abschreiber, die Corona-bedingt waren, zum Beispiel der Private Equity, die Private Equity Engagements. Das daran liegt, dass die Berichterstattung der Private Equity Fonds der Börsenentwicklung immer etwas nachläuft. Das ist konstruktionsbedingt. Was vielleicht noch beachtlich ist, ist eine relativ günstige Steuerquote. Das hat eine Vielzahl von Gründen, die insbesondere in der Anabolik angesiedelt sind. Er hat einen höheren Anteil an Gewinnen in niedrig besteuerten Jurisdiktionen. Wir haben von Herrn Trump profitiert, kann man auch mal sagen. Es gibt als Teil der Corona-Gesetzgebung die Möglichkeit, Verlustvorträge nicht mit dem aktuellen Steuersatz, sondern mit dem historisch bei der Bildung anwendbaren Steuersatz zurückzufordern. Da die Steuern zwischenzeitlich gesunken waren, gibt es eine Wertsteigerung der Deferred Tax Assets. Und dann hat man noch etwas, der eine Frage stellt für die Feinschmecker unter Ihnen in Australien, auch im Rückversicherungsbereich, eine Besonderheit, die alle Jubeljahre mal eintritt, die auch dazu geführt hat, um mal drei wesentliche Dinge zu nennen. Q2-Ergebnis allein, also von den 824 Millionen Belastungen für Corona im gesamten Halbjahr entfallen dann 511 Millionen Gewährung inklusive der Lebensversicherung auf das zweite Quartal. Das heißt, Q2 steht jetzt in der Rückschau für ca. 60% dessen, was wir im Halbjahr gesehen haben. Wenn man es beim Peer-Vergleich sieht, muss man sagen, waren wir in Q1 dann sogar relativ konservativ, wenn man das mal einfach abmisst an dem Verhältnis der Belastung aus Q2 zu Q1, haben wir da in Q1 auch schon einen relativ höheren Anteil vorweggenommen. Ich hatte Ihnen das ja damals gesagt. Was ist über für Q2 ganz vielleicht auch noch beachtlich? Die Zusammensetzung Konzerngewinns, Hannover Rück versus nicht Hannover Rück. Im zweiten Quartal ist so, dass 50% des Gewinns nach Steuern und Minderheiten des Zahlungskonzerns aus dem Erstversicherungsbereich kommen und 50% aus der Rück. Ich erwähne das deswegen, weil die Interessierten unter Ihnen sich vielleicht erinnern, dass wir in diese Richtung ja viele Initiativen gestartet haben, die Ertragskraft des Erstversicherungsbereichs zu erhöhen. Und es war letztendlich die besondere Resilienz des Erstversicherungsbereichs, hier der Retail-Sparten, die es in Q2 geschafft hat, diesem Ziel jetzt in diesem Verhältnis etwas näher zu kommen. Natürlich hätten wir uns über mehr Gewinn der Hannover gefreut, aber es zeigt auf alle Fälle, dass die Werbeaufstellung des Zahlungskonzerns über Regionen, Geschäftsmodelle und Sparten sich bewährt. Seite 6, ein interessantes Wasserfallchart, das jetzt die Eingangsbemerkung etwas erhält, nämlich die Frage, wie hätte die Welt ohne Corona ausgesehen? Dazu erstmal der Blick in den gekastelten linken Teil des Wasserfalldiagramms. Was hat sich da ergeben? Also wir hatten einen gesamten Corona-Effekt EBIT-seitig von 658 Millionen Euro. Der setzt sich zusammen aus Prämien bedingt, also aus EBIT-Belastung, die sich aus Prämienrückerstattungen oder der buchhalterischen Vorwegnahme von Prämienrückerstattungen ergeben. Woher kommen die? Ich illustriere das mal an einem Beispiel. Wenn wir umsatzbezogene Policen haben, dann vereinnahmen wir ratierlich Prämien. Durch Corona wissen wir allerdings, dass die wirtschaftliche Aktivität gelitten hat und fahren halt weniger Container rum oder werden weniger Güter transportiert. Das heißt, wir können uns an fünf Fingern abzählen, dass wir Prämien zurückerstatten müssen, einfach weil die Prämienberechnungsgrundlagen nachgegeben haben. Das haben wir vorweggenommen und daraus ergibt sich ein EBIT-Effekt von minus 104. Dann hatten wir die Schäden, auf die ich schon eingegangen war, inklusive der Lebensrückversicherungsschäden von 824. Dann muss man sagen, wenn man sich die Frage stellt, wie hätte das Ergebnis ohne Corona ausgesehen, muss man auch sehen, ja, was wäre denn mit den Großschäden gewesen? Die Großschäden waren außerhalb Coronas im ersten Halbjahr erfreulicherweise gering. Jedenfalls geringer als gedacht. Hätte es nur kein Corona gegeben, dann hätten wir unserer Buchhaltungslogik, die allgemein bekannt ist, folgend den Teil der Großrisiken, die gegen unsere Erwartung nicht eingetreten sind, unterjährig jetzt erstmal als Risikovorsorge passiviert. Nach dem bekannten Motto, wir platzieren unterjährig das Höhere der eingetretenen bzw. der statistisch zu erwartenden Großschäden. Wäre Corona nicht eingetreten, hätten wir das gemacht. Und insofern wäre die Tatsache, dass sie halt nicht eingetreten sind, die uns jetzt bei der Rechnung davon befreien, nicht eingetretene Großschäden kalkulatorisch oder buchhalterisch zu berücksichtigen, das wäre halt weggefallen. Das ist der Effekt von 352 Millionen Euro Großschaden, ungenutzte Großschadenlast, die wir berücksichtigen konnten, um einen Teil von Corona abzufangen. Und dann gibt es gegenläufige Effekte, die allgemein bekannt sind, dass Corona nicht nur das gewerbliche Aktivität prämienwirksam beeinträchtigt hat, sondern auch beispielsweise Fahrverhalten oder die allgemeine Schadenentwicklung, insbesondere im Privatkundengeschäft. Das wäre natürlich auch nicht eingetreten, hätte es Corona nicht gegeben und damit wäre eine entsprechende Entlastung von 93 Millionen nicht eingetreten. Hätte es Corona nicht gegeben und hätte Fahrradkette, wären sicherlich auch einige Abschreibungen im ersten Halbjahr nicht notwendig gewesen im Private Equity Bereich. Das ist vollkommen klar, das betrifft nicht nur Private Equity, sondern eine ganze Anzahl von Asset Klassen. Gut, das hätte sich dann mit 174 Millionen Euro wahrscheinlich nicht so stark belastend ausgewirkt. Und wenn man all die Effekte mal saliert, kommt man genau zu den 658 Millionen Euro, von denen ich sagte, das hat uns Corona per Saldo im ersten Halbjahr EBIT-mäßig gekostet. Das entspricht nach Steuern und Minderheiten einem Ergebnis äquivalent von 278 Millionen Euro. Die restlichen Positionen möchte ich verschenken, das Wichtigste habe ich eben gesagt, aber was jetzt interessant ist, dann die Frage zu stellen, was hieße das denn eigentlich für das Gesamtergebnis, wenn Corona nicht eingetreten wäre? Ja, dann hätten wir, das ergibt sich aus der Logik dieses Wasserfallsdiagramms, dann ein Ergebnis im ersten Halbjahr von über 500 Millionen Euro gemacht und das muss man jetzt mal in Verhältnis setzen zu dem, was wir eigentlich dieses Jahr vorhatten. Sie erinnern sich, dass wir eine Guidance rausgegeben hatten zu Beginn des Jahres, als von Corona noch nicht die Rede war, mindestens 900 bis 950. Also wir hätten dann im ersten Halbjahr mehr als 50% dieses Zieles erreicht. Und das zeigt einfach, neben der normalisierten Combined Ratio, die ich eingangs erwähnte, dass das darunterliegende Geschäft wirklich sehr robust ist und sicherlich ein Grund dafür ist, dass wir so gut im Moment mit Corona umgehen können. Seite 7 zerlegt diesen Effekt jetzt auf die einzelnen Sparten. Es gibt auch ein paar interessante Sachen. Bei den Offsetting-Effekten, also der Betrag, der hier mit 93 Millionen EBIT für das gesamte erste Halbjahr und den gesamten Konzern beziffert habe, das ist im Wesentlichen eine Veranstaltung der Retail-Sparten. Und das führt dann ja auch dazu, dass im Industrievergleich viele Retail-Gesellschaften vielleicht sogar begünstigte von Corona-Minderschäden sind. Die Schadenbelastung hingegen ist besonders stark ausgeprägt in den Wholesale-Sparten, Industrie und Rückversicherung. Aber die Details sehen Sie hier, da gehe ich jetzt einfach mal nicht ein. Wir haben das gleiche auf der Seite 8 jetzt nochmal für das zweite Quartal standalone gemacht. Ergibt sich jetzt ein neuer Einblick. Aber auch hier muss man sagen, die Group Net Income, wir haben 102 Millionen ausgewiesen. Der Corona-Effekt Net Impact für das zweite Quartal alleine sind 146 Millionen Euro. Rechnet man die zusammen, kommt man auf 250 Millionen Euro. Auch das ist wiederum mehr als ein Viertel des ursprünglichen als Ziel formulierten Aspirationen. Vielleicht eine Besonderheit, die ich hinweisen möchte, Corona-bezogene Schäden, Retail Deutschland im zweiten Quartal positiv, wie kann das sein? Sind das Abwicklungsgewinne, haben wir zu konservativ geschätzt oder die Frage könnte ja kommen oder gibt es hier Druckfehler? Nein, das liegt an einem ganz einfachen Umstand. Wir hatten zwar auch noch in Q2 Nachläufe in Deutschland hat unverständliches Geschäft, aber wir haben in Q1 eine sehr konservative Perspektive auf die Beteiligung der Rückversicherer eingenommen. Da das hier Nettowerte sind, profitieren die jetzt von der jetzt klaren Beteiligung der Rückversicherer. Seite 9, Aufriss der Großschäden. Hier sehen Sie das zunächst einmal isoliert. Corona 7,1% Großschaden im Schadenunfallversicherungsbereich gekostet hat, da sind halt die Lebensrückversicherungslasten nicht mehr drin. Gut, aber da die sonstigen Großschäden halt deutlich kleiner waren, ist ein Teil der Corona-Lasten durch die normale Vorsorge, die wir in der Großschadenkalkulation haben, konnte mit aufgefangen werden, sodass der überschießende Teil sich dann nur in Anführungszeichen noch auf 4% bezog. Seite 10, kurzer Blick über die Combined Ratio Entwicklung. Und ich nenne jetzt eigentlich immer nur zwei Zahlen. Was sehen Sie in der G&V und was sehen Sie, wenn man um Corona bereinigt? In der Industrieversicherung sehen Sie 104,7. Im ersten Halbjahr ohne Corona-Effekt 96,7, was wirklich ein toller Wert ist. Und was zeigt, dass die Sanierungsbemühungen, die seit nunmehr zwei Jahren dort mit großer Entschlossenheit umgesetzt werden, greifen. Da sind wir sicherlich nicht hinter der Kurve, sondern vor der Kurve. Retail Deutschland, 6 Monate HGV 96,9, ohne Corona 95,1, das ist gut. Und wenn man jetzt noch weiß, dass noch ein paar Kosten hier drin sind, die sich aus dem Projekt Kurs ergeben, das sich an dem Ende nähert, bei der wir in der Vergangenheit immer die Zahl genannt haben, dass wir aber ohne diese Sonderbelastungen, die mit dem Kursprogramm verbunden sind, rechnet man das nochmal, was man tun sollte. Als ergänzende Information kommt man in den ersten 6 Monaten auf 94,8%. Das heißt, wir sind schon jetzt, bereinigt um Corona mit allem Guten und Bösen, im ersten Halbjahr 2020 weiter, als wir Ende 2021 ursprünglich sein wollten. Ich erwähne das deswegen, weil die genaue Betrachtung des Halbjahresfinanzberichts in meinen Augen deutlich macht, dass wir in beiden Sanierungsprogrammen Kurs, wieder Sanierung der Industrieversicherung mindestens so weit sind, wie wir sein wollten. Die anderen lasse ich jetzt mal sein, vielleicht kurzer Hinweis, Chile hat sich verbessert, das war ja in der Vergangenheit eine Sache, die nicht so richtig toll lief, aber auch das ist jetzt Corona-bereinigt wirklich ganz erfreulich. So, Seite 11, Zusammensetzung. Hier sehen wir mal das, was ich schon andeutete, dass es insbesondere die Rückversicherung war, die im ersten Halbjahr litt, während sich die Erstversicherungsbereiche und innerhalb der Erstversicherungsbereiche, insbesondere die Retail-Bereiche, sehr robust aufgestellt haben. Beachtlich schon hier, man sieht das, dass Retail International ungeachtet der Belastung von Corona gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum sogar eine EBIT-Steigerung gemeldet hat. Das liegt halt hinter der 50% Ergebnisbeitrag der ersten 13 Industrieversicherung, relativ starkes Wachstum, wesentlicher Wachstumstreiber, unverändert das Specialty-Geschäft, teilweise für eigene Rechnung, teilweise als Fronting für einen Wettbewerber. Wir haben hier eine Prämienbelastung, die sich aus der Vorwegnahme von Prämienrückerstattungsverpflichtungen ergibt, die ich eingangs erwähnte, von 58 Millionen Euro. Claims 107 Millionen Euro, Investment haben auch gelitten. Die Combined Ratios mit und ohne Corona hatte ich erwähnt. Eine Frage ist vielleicht interessant. Warum ist es jetzt doch ein bisschen mehr geworden, was Corona angeht, als ursprünglich in Q1 gedacht? Hatten wir dort irgendwie eine rote Brille an, als wir über Q1 berichteten? Nein, das ist nicht der Fall. Die Erklärung ist denkbar einfach. Sondern die Industrieversicherung ist jetzt auch von Betriebsschließungslasten betroffen worden. Das ist nicht gleichzusetzen mit Betriebsunterbrechung, bei der irgendwie ein Fremdereignis einwirkt auf einen Betrieb, der da nicht arbeiten darf, sondern Betriebsschließung ist eine einzelbehördlich verordnete Schließung des Betriebes, weil in dem Betrieb selbst irgendetwas nicht rund läuft. Einiges haben Sie in der Presse gesehen und insbesondere in der Nahrungsverarbeitungsindustrie hatten wir einige Versicherungsnehmer, die dann eben auch von Betriebsschließungsverfügung betroffen waren. Das kann man aber nicht vorweg bilanzieren, denn das Ereignis ist ja zum Stichtag noch nicht eingetreten. Da muss man erst warten, genauso wie man warten muss, bis jemand stirbt oder bis eine Insolvenz eintritt, um bestimmte Ereignisse zu passivieren. Genau das ist hier geschehen und das hat in Q2 insbesondere dieser Effekt in Q2 die Schäden erhöht. Runoff-Result unauffällig bis unspektakulär, lässt sich zusammen aus einem Non-Runoff-Gain, insbesondere für das Specialty-Geschäft. Das darf auch gar kein wundern. Warum darf das kein wundern? Denn hier habe ich die Segmentperspektive der Industrieversicherung, über die ich berichte. Und in der Vergangenheit war die Global Specialty, die früher als Inter Hannover firmierte, ja zu 90% für die Hannover Rück produzierte. 90% des Geschäftes wurde retrozidiert in die Hannover Rück. Damit werden auch die Abwicklungsgewinne der alten Jahre bei der Hannover Rück anfallen und nicht hier in der Industrieversicherung. Das erklärt diesen Umstand. So, das glaube ich wichtig ist, nach vorne schauend, dass wir unser Ziel Medium- und Long-Term Combined Ratios von 97 respektive 95% nicht nur nicht verstecken, sondern wiederholen. Und die Preisentwicklung, die wir in den letzten Quartalen gesehen haben, auch in der Industrieversicherung, stützt uns eher darin, dass wir das kräftigen oder wiederholen sollten. Wiederum darf ich sagen, hier zahlt sich auch aus, dass wir nicht am Ende der Sanierungskette standen, sondern wahrscheinlich sogar eher im Bereich der Vorreiter waren. Retail Deutschland in Summe, Seite 14, ist natürlich eine sehr robuste Entwicklung. Worum kommt der Prämienschwund her? Wesentlicher Treiber des Prämienschwundes ist der Vertriebskanal Bancassurance. Ist auch kein Wunder, in geschlossenen Bankfilialen verkauft man weniger als in offenen Bankfilialen. Das hört sich jetzt flapsig an, aber ist so schlicht wie es ist, so wahr ist es. Und das betrifft Leben, aber auch P&C, denn wir haben ja auch ein inzwischen nennenswerteres P&C-Geschäft, das im Bankkanal verkauft wird. Wo wir weiterhin gewachsen sind, ist im Bereich SME. Hier kann man jetzt lange darauf spekulieren, ob das auch ein Corona-Effekt ist. Vielleicht ja, wir haben ihn nicht ausgewiesen, aber ich glaube am Markt der Vermittler und auch der Versicherungsnehmer wird honoriert, dass wir die sicherlich nicht perfekt formulierten Bedingungswerke zum Thema Betriebsunterbrechung, Versicherung von vornherein nicht zulasten der Versicherungsnehmer irgendwie ausgelegt haben und aber irgendwie nicht haltbare juristische Händel eingelassen haben, sondern mannhaft das regulieren zu wahrscheinlich sowieso jedes Gericht dann darauf hingewiesen hätte. Und ich glaube, das ist das ist sehr vernünftig gewesen. Frauen nicht nur unsere Zahlungsfähigkeit, sondern auch die Zahlungswilligkeit, die am Ende das Versicherungsnehmer zu uns treibt oder von uns abhält. Und ich glaube, da haben wir jetzt im zweiten Quartal sehr punkten können. Seit 15 geht es ein bisschen stärker auf das PLC-Geschäft ein. Ich habe schon gesagt, auch hier ein leichter Prämienabschwung. Das hat etwas mit dem Kraftfahrzeugversicherungsgeschäft zu tun und mit dem PLC-Geschäft, das wir im Bankassurance-Kanal verkaufen. Die andere Besonderheit, dass wir im zweiten Quartal jetzt die Rückversicherungsentlastung eingebucht haben, mit der Folge, dass die Corona-Nettolasten etwas gesunken sind, hatte ich bereits erwähnt. Retail Deutschland Leben, ja auch hier wiederum insbesondere aus dem Megaschutzbereich getrieben, ein Rückgang des Umsatzes. Gerade muss man sagen, dass wir im ersten Halbjahr jetzt neutral sind bei Sondereffekten. Wir hatten im ersten Quartal einen positiven Sondereffekt, im zweiten Quartal einen gegenläufigen. Das gleicht jetzt im ersten Quartal aus, ist aber dann im Ergebnis sagen, insofern ein Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, weil wir dort im ersten Halbjahr 2019 noch spürbare positive Sondereffekte hatten, die jetzt einfach nicht da sind. Das Niedrigzinsumfeld hinterlässt seine Spuren. Man erkennt es immer sehr, sehr schnell an der Zuführung zur ZZR, die höher ist als ursprünglich geplant, weil wir nicht mit den niedrigen Zinsen geplant hatten. Wir haben jetzt per Ende Q2 einen Bestand von 4,1 Milliarden Euro an Zinszusatzreserve, die in der IFRS-Rechnungslegung in erster Ernährung G&V neutral ist, aber trotzdem natürlich verdient werden muss in der HGB-Bilanz. Das haben wir hingekriegt. Retail International. Das ist jetzt interessant, ein ganz ungewöhnliches Bild. Bottomline von äußerster Robustheit gekennzeichnet. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass das EBIT und hier sehen wir auch das Net Income sogar leicht wachsen. Ist da alles gut? In gewisser Weise ja, aber das ist eben auch nicht frei von Herausforderungen. Die Herausforderungen kommen hier im Wesentlichen von der Topline, und zwar getrieben aus zwei Effekten, die wahrscheinlich beides mit Corona zu tun haben. Am ersten ist offensichtlich der alarmende Autoabsatz, den spüren wir in den Retailmärkten im Ausland, weil wir dort schwerpunktmäßig Kraftfahrzeugversicherung im Non-Life-Geschäft verkaufen. Und wo weniger Autos verkauft werden, werden eben auch weniger Versicherungen verkauft. Das ist ein Effekt, der sich fortsetzen wird, insbesondere bei den verdienten Prämien. Der zweite Effekt sind Währungskurse. Was immer wir in türkischen Lira oder brasilianischen Real verdienen, ist halt in Euro bei schwächer werdenden Währungen weniger wert, als es in unserer Währung der Fall wäre. Und das sieht man hier sehr schön, dass allein das die Hälfte des Prämien Verfalls erklären. Wir sind beim 12,6% Minus bei der Topline. Bereinigt man diesen Währungseffekt, kommt nur noch die Hälfte raus. Auch das hat etwas mit Corona zu tun, weil gerade bei betroffenen Volkswirtschaften die Währungskurse aber wahrscheinlich auch zum Teil Corona-Effekte eskompieren. Dritte Komponente hinter dem Verfall der Topline ist unsere Zurückhaltung im italienischen Einmalbeitragsgeschäft. Ist insofern bemerkenswert, als dass man bei einer währungsbereinigten Betrachtung des Schadenunfallgeschäftes tatsächlich sogar noch ein kleines Wachstum da per Saldo gesehen hat. Das sehen Sie im zweiten Punkt auf der letzten Spalte. Was ist sonst noch beachtlich? Bis jetzt glaubten wir ja immer, dass das niedrige Zinsen ein Problemprivileg für entwickelte Volkswirtschaften sein würde. Das ist nicht mehr so. Die niedrigen Zinsen sind jetzt zunehmend auch ein Thema für Emerging Markets. Wir merken es halt daran, dass wir die neu eingeworbenen Mittel zu deutlich geringeren Zinsen anlegen können. Auch das wird perspektivisch Kostenbereich eine ROE-Zielstellung von 10-11%. Zur Rückversicherung würde ich jetzt relativ wenig sagen wollen. Das haben die Kollegen der HR letzte Woche bereits getan. Sind stark gewachsen. Topline, Bottomline, da gilt das Gegenteil aus den Gründen, kann man auch gar nicht mehr dazufügen. Was jetzt nach vorne blickend vielleicht ganz erfreulich ist, dass die Hoffnung auf höhere Raten wohl alles andere als unbegründet scheint und dass die Hannover Rück unter denjenigen Rückversicherern, die wegen der stärkeren Bilanz von einem Flight-to-Quality-Trend profitieren werden, mit Blick auf 2021 eine ausgesprochen erfreuliche Perspektive ist. Und Leben ist okay, das ist auch sehr erfreulich. Net Investment Income auf der Seite 20, ordentliches Ergebnis sinkt. Das hat insbesondere was mit dem persistenten Niedrigzinsumfeld und der Unmöglichkeit, auslaufende Wertpapiere zu den alten Konditionen erneut anzulegen zu tun. Die Realized Gains, habe ich vorhin eingangs bereits erläutert, eine Mischung aus Belastungen, aus Corona-bedingten Effekten in Q2 und dem Fortfall von positiven Effekten aus dem ersten Halbjahr 2019. Cashflow stimmt aber nach wie vor, die Cashflow-Basis steigt um 3%, und das ist an sich erstmal ganz erfreulich. Schaut man auf die Entwicklung des operativen Eigenkapital auf der Seite 21 haben wir gegenüber dem Jahresende 2019 weitgehend eine Seitwärtsbewegung. Man kann sagen, die Dividenden, die wir im zweiten Quartal gezahlt haben, sind jetzt nach einem halben Jahr zurückverdient. Book Value per Share, also die stillen Reserven dann noch mit einbezieht, dann kommen wir dort Bereiche, die halt um die 40 Euro sind und selbst wenn man die Kurse abzieht, knapp 36 Euro, wir berichten die Zahl regelmäßig. Dann gibt es doch mal stille Reserven, die echte stille Reserven sind, die sieht man gar nicht, weil sie in keinem Rechentag auftauchen. Da haben wir jetzt halt einen anteiligen stillen Reserven für den Aktionär in Höhe von 2,19 Euro. Die man zurechnen müsste. Zuletzt der Blick auf die Solvenzentwicklung. Ich hatte gesagt, sie ist, wir sehen sie auch schon im optischen Gesamteindruck, erstens robust, zweitens komfortabel in unserer Zielrange. Was Sie nicht sehen, ich Ihnen aber jetzt sagen kann, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern erfreulich stabil. Und in Q1 und Q2 jetzt auch sogar höher als anderer bekannter Wettbewerber von uns. Woher kommt trotzdem der kleine, die kleine Verschlechterung in 2? Das sind Vielzahl von Gründen. Die Zinsen der Lebensversicherung, insbesondere am Landenende, haben nicht das gemacht, was sie machen sollten, sondern sind niedrig geblieben, beziehungsweise sind sogar leichter gesunken, sind noch weiter leicht gesunken. Das ist nicht gut. Wir haben im April auf der Asset-Seite etwas Bottom-Fishing betrieben, als die Märkte zusammengebrochen waren im Credit-Bereich wie im Aktienbereich. Also sehr beherrschbar, risikomäßig beherrschbare Positionen, die sich inzwischen auch ausgesprochen erfreulich entwickelt haben. Aber auch das sieht man in der Solvenzbilanz, insbesondere wenn die Werte gestiegen sind, steigt dann eben auch der absolute Betrag, der im SCR dafür angesetzt werden muss. Wir haben planmäßig unser operatives Risiko im Sommer jetzt neu eine neue Erhebung in Ajour gebracht, da gab es leichte Veränderungen, das waren dann halt wesentliche Effekte, wie beispielsweise auch dann die zeitverzögerte Meldung von kleineren Abschreibungen auf kleine Teile unseres Private Equity Portfolios. So, Ausblick, an sich gut, aber für 2020 ohne eine Zahl. Was heißt das? Das heißt, wir gehen nach wie vor davon aus, dass auch im zweiten Halbjahr Corona ein Thema sein wird. Und wir gehen nach wie vor davon aus, dass dass wir nicht genau wissen, was von Corona uns im zweiten Halbjahr in der GVB oder entlastet. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Jede Behauptung, wir machen jetzt einen Deckel drauf und wir seien durch, ist bei der Unübersichtlichkeit der Lage in meinen Augen unseriös. Das sind die einzelnen Aspekte, an die wir dort insbesondere denken. Die Prämienentwicklung, und zwar die Entwicklung der frischen Prämie, die wir neu kontrahieren oder nicht neu kontrahieren, genauso wie die weitere Entwicklung von Prämienrückerstattungen bei umsatzbezogenen Policen. Hängt von der Dauer einer Wiedereinführung von Lockdowns lokal in einzelnen Ländern, Bundesländern, Staaten ab. Das können wir nicht voraussehen. Bei Claims gilt das Gleiche. Ob irgendwelche Veranstaltungen jetzt im vierten Quartal abgesagt werden müssen oder nicht, lässt sich heute nicht seriös vorhersehen. Das Gleiche gilt für Betriebsschließungen. Ich hatte das vorhin ja zum Beispiel der Industrieversicherung gesagt. Lässt sich nicht seriös prognostizieren. Und wie sich die Übersterblichkeit in einigen Märkten entwickelt, lässt sich auch nicht seriös prognostizieren. Und Nicht-Gestorbene sind halt finanziell heute im Q2 noch nicht mal so verarbeitbar. Das gilt übrigens für den Corporate Death, also Vulgo-Insolvenz, genauso. Ich hatte gesagt, dass wir im ersten Halbjahr profitiert haben aus einer günstigen Entwicklung des allgemeinen Großschadengeschehens jenseits Coronas. Ob das in der Hurricane-Saison, die jetzt gerade begonnen hat, so bleibt, weiß keiner, ich zumindest nicht. Ein weiterer Grund dafür, dass wir da nicht einfach Deckel drauf machen können. Wir haben eine Großschadenvorsorge planerisch für das zweite Halbjahr, die so ist, wie sie immer war. Aber das Glück des ersten Halbjahres können wir hier sicherlich nicht erneut buchen. Dann hatte ich insbesondere am Beispiel der Retail-Sparten auf die vorteilhafte Entlastungswirkung in bestimmten Sparten wie Kraftfahrzeugversicherung hingewiesen. Ob sich dieser Trend fortsetzt oder nicht, steht in den Sternen. Wir haben zumindest im Sommer eine Normalisierung des Schadensgeschehens, zum Beispiel in der Kraftfahrzeugversicherung gesehen. Was bei den Investments angeht, haben wir Corona oder nicht Corona bedingt oder in der Interaktion zwischen Corona und anderen Effekten eine sicherlich sehr unübersichtliche Lage. Und aus all diesen Gründen sind wir nach wie vor zwar einerseits optimistisch, insbesondere was das Jahr 2021 angeht, sehen uns aber nicht in der Lage, für das Gesamtjahr 2020 jetzt eine Prognose abzugeben. Wir werden uns auf Corona-Belastung im zweiten Halbjahr einstellen müssen, von dem wir noch nicht genau abschätzen können, wie hoch sie ausfallen werden. Genauso richtig ist, das, was ich eingangs sagte, dass der unterliegende Geschäft des Talanx-Konzerns ist ausgesprochen robust. Da wir Ihnen das anhand der Proforma Combined Ratios und Ergebniszahlen, Net Income-Zahlen erläutert. So, damit bin ich jetzt mit den eigentlichen Folien durch. Jetzt kommt noch der Nachspann. Der Nachspann fange ich mal mit mir an. Das war jetzt der letzte Quartals-Call, den ich mit Ihnen gemacht habe. Es waren in Summe, glaube ich, 30 oder gut 30 oder ungefähr was in der Größenordnung. Das hat mir immer ausgesprochen viel Freude gemacht. Auch wenn mich Ihre Fragen ab und zu zum Schwitzen gebracht haben, war das wie jeder gute Saunagang ein heilsames Erlebnis. Man hat aus jeder Frage immer irgendetwas gelernt. Und für diese sachkundigen, aber auch über sehr fairen Fragen darf ich mich an der Gelegenheit bedanken. Ich habe insofern dann sehr stark von Ihrer Wachsamkeit und ja, Kenntnisreichtum profitiert. Hat mir auch einfach sehr viel Spaß gemacht. Sollten Sie das unstillbare Bedürfnis haben, den Kontakt aufrechtzuerhalten, können Sie das gerne über Herrn Costa oder das IR Department machen. Die Kommunikation, in welcher Form auch immer, wird mich dann erreichen. Ich komme dann zurück. So, wird sich viel ändern. Ich glaube, wir werden weiter erfolgreich bleiben. Der Erfolg wird dann nur von anderen Personen jetzt erläutert werden. Das ist Herr Dr. Wicke, den ich herzlich aus dem Call begrüße. Für ihn ist das Ganze, was ich hier mache, ja nichts Neues. Hat er bei der W&W auch lange Zeit gemacht. Und einen wesentlichen Berichtsgegenstand kennt er sowieso viel besser als ich. Dr. Wicke, sagen wir ein paar Worte. In Zukunft müssen Sie sich jetzt hier mit den Fragen rumschlagen. Heute übernehme ich Sie nochmal.
Ja, Immo, vielen Dank. Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ganz herzlichen Dank kollegial auch für die Zusammenarbeit, die wir miteinander haben. Und ich glaube auch von den Zuhörern werden viele vermissen, deine pointierte, zugespitzte und sehr tiefsinnige Beschreibung des wirtschaftlichen Geschehens, das du jetzt immer gemacht hast, ne? Und ich persönlich freue mich und ich will das auch hier ganz offen spielen. Der Immo wird mich auch noch ein bisschen beratend begleiten in nächster Zeit. Beim nächsten Quartalscall werde ich dann die Zahlen präsentieren können. Die Zusammenfassung passt. Der Underlying Trend unserer Ergebnisse ist gut. Wir wissen noch nicht genau, wie sich Corona materialisieren wird. Und wir halten es aktuell auch für, nicht ganz seriös zu behaupten, man könnte schon eine komplette Abschätzung zu geben, vor dem Hintergrund, dass die volkswirtschaftliche und auch die gesundheitspolitische Entwicklung einfach noch offen ist und damit auch die Folgen für uns. Insofern, ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen, ich freue mich auch auf Ihre Fragen. Wir sitzen jetzt hier gerade am HDI-Platz zusammen, es ist bereits warm, Immo schwitzt bereits ein bisschen, aber das liegt, glaube ich, an den Raumtemperaturen hier, durch die aufgeladene Technik, aber ich glaube, er freut sich darauf, wenn Sie ihm jetzt noch ein paar Fragen stellen.
Vielen Dank, Herr Dr. Wicke, vielen Dank, Herr Dr. Querner, für die schönen Worte und tatsächlich, Herr König, ich bitte Sie jetzt, die Fragerunde einzuleiten.